SRF 3.
Salomonisches Urteil. Den Haag weist die gegenseitigen Völkermordklagen Serbiens und Kroatiens ab, doch Kriegsverbrechen seien auf beiden Seiten begangen worden, sagen die Richter. Unvollständige Bundesratsprotokolle. Die Geschäftsprüfungskommission rüffelt die Regierung. Sie lasse zu wenig detaillierte Sitzungsprotokolle schreiben. Kein Ausnützen der Bilateralen. Wenn EU-Bürger in der Schweiz keinen Job finden, sollen sie keinen Anspruch auf ein Bleiberecht erhalten, urteilt das Bundesgericht. Und fiese Biese, morgen verbreitet Hochnebel mit zügiger Biese, wird es aber höchstens minus 2 Grad. In den Alpen scheint zeitweise die Sonne. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Das höchste UNO-Gericht hat heute einen 16-jährigen Streit mindestens juristisch beendet. Das düstere Kapitel zwischen Kroatien und Serbien wurde geschlossen. Geklagt hatten sowohl Serbien als auch Kroatien. Beide Länder klagten am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die anderen hätten im Jugoslawienkrieg Völkermord begangen. Doch die Richter in Den Haag entschieden, kein Völkermord, aber schwere Kriegsverbrechen. Elsbeth Gucke.
Es war im Juli 1999 zu einer Zeit, als in Jugoslawien noch Slobodan Milosevic an der Macht war. Damals reichte Kroatien beim höchsten UNO-Gericht eine Klage gegen seinen Nachbarn ein. Jugoslawien, also das heutige Serbien, habe mit seinen ethnischen Säuberungsaktionen während des Bürgerkriegs zwischen 1991 und 1995 in Ost- und Westslawonien sowie in weiteren Regionen die Völkermordkonvention verletzt. Deshalb forderte Kroatien den Internationalen Gerichtshof auf, Serbien wegen Völkermords zu verurteilen. Serbien reagierte vor 5 Jahren mit einer Gegenklage. Darin machte Zagreb seinerseits geltend, die kroatische Armee unter General Ante Gotovina habe Völkermord begangen, als sie die serbische Minderheit in der kroatischen Serbenrepublik Krajina ermordet und vertrieben habe. Heute Morgen nun haben die Richter beide Klagen abgewiesen. Im Fall von Kroatien gegen Serbien mit 15-2 Stimmen, die Klage von Serbien gegen Kroatien einstimmig. Zwar habe es schwere Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten gegeben, erläuterte Gerichtspräsident Peter Tomka. Aber diese Verbrechen erfüllten den Tatbestand von Genozid nicht. Es könne nicht erhärtet werden, dass die jeweiligen Armeen eine ganze Bevölkerungsgruppe hätten auslöschen wollen. Damit ist nun klar, dass keines der beiden Länder Anspruch auf Schadenersatzzahlungen machen kann. Denn das Urteil des UNO-Gerichtshofs ist definitiv. Rekursmöglichkeiten gibt es keine.
Das Urteil ist gefällt, aber ist es auch gerechtfertigt? Dazu sagt der NZZ-Korrespondent Andreas Ernst in Belgrad.
Ich glaube, das Urteil ist juristisch eindeutig gerechtfertigt. Es wurde auch weiterum so erwartet, dass weder die serbische noch die kroatische Seite dem ehemaligen Gegner wirklich Völkermord nachweisen könnte. Natürlich gibt es zwischen Kroatien und Serben immer wieder Irritationen. Es gibt Politiker, die mit nationalistischen Stellungnahmen Stimmung machen. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwischen diesen Ländern im kulturellen, im wirtschaftlichen, aber auch im politischen Bereich ein sehr intensiver Austausch besteht.
Soweit Andreas Ernst, der ist NZZ-Journalist in Belgrad. Der Bundesrat scheut sich davor, unvollständige Protokolle der Bundesratssitzungen zu erstellen, auch aus Angst vor einem Informationsleck.
Das sind also aus meiner Sicht ganz klare Ausreden.
Sagt dazu ein Kritiker. Mehr dazu gleich. Jetzt aber zuerst die Nachrichten. Die hat Simon Loy.
Wenn EU-Bürger in der Schweiz keine Arbeitsstelle mehr finden, haben sie keinen Anspruch auf ein Bleiberecht auf unbestimmte Zeit. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es wies die Beschwerde eines Deutschen ab, der 2006 in die Schweiz gekommen war und in Solothurn angestellt wurde. Später verlor er die Stelle, erhielt Arbeitslosengeld und dann Sozialhilfe. Später wurde seine Aufenthaltsgenehmigung verlängert, aber nur unter der Bedingung, dass er eine neue Stelle finden würde, was aber nicht der Fall war. Für die Schweizer Kleinbauern setzt die neue Landwirtschaftspolitik des Bundes zu sehr auf Großbetriebe. Diese Bilanz zieht die Kleinbauernvereinigung 1 Jahr, nachdem die neue Agrarpolitik des Bundes in Kraft getreten ist. Da die Direktzahlungen nun stärker nach der Fläche ausbezahlt würden, profitierten Großbetriebe übermäßig. Die Kleinbauernvereinigung will das korrigieren, indem Betriebe für die ersten 10 Hektaren einen besonders großen Grundbetrag erhalten. Mit zunehmender Fläche würde der Betrag abnehmen. Ab 30 Hektaren soll es gar keinen Beitrag mehr geben. Die Neue Zürcher Zeitung und die NZZ am Sonntag werden ab Mitte Jahr definitiv bei der Konkurrentin Tamedia gedruckt. Die NZZ Mediengruppe schließt ihre Druckerei im zürcherischen Schlieren endgültig. 125 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Gedruckte Zeitungen würden immer mehr von digitalen Angeboten abgelöst, begründete die NZZ den Entscheid. Bei einer Katastrophe oder einer Notlage soll die Bevölkerung in der Schweiz künftig auch online informiert werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat dazu ein neues System lanciert. Dazu gehören eine Webseite und auch eine App. Zudem würden für die Verbreitung von Informationen zum Katastrophenschutz künftig auch Social-Media-Kanäle genutzt. Weiterhin alarmiert wird auch über Radio und Teletext. Aus der Traum für ein kostenloses öffentliches WLAN in Bern. Die Berner Stadtregierung hat eine entsprechende WLAN-Offensive abgeblasen. Die Begründung, der Aufbau des Netzes wäre mit mehreren Millionen Franken zu teuer und auch der Unterhalt wäre nicht gratis. Zudem gäbe es in der Innenstadt immer mehr Orte, zum Beispiel Cafés, von denen man auf ein kostenloses WLAN zugreifen könne. Italiens neuer Staatspräsident Sergio Mattarella hat nach seiner Vereidigung zu mehr Reformen und gleichzeitig mehr Wachstum aufgerufen. Italien müsse ein Horizont der Hoffnung gegeben werden. Die lange Krise habe Italien verwundet und gefährde die soziale Gerechtigkeit, sagte Mattarella. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.434 Punkten, plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,565 gehandelt und der Dollar zu 92,28 Rappen.
Info 3 Abend.
Schon mal an einer Vereinsversammlung gewesen? Die erste Frage, wer schreibt das Protokoll? Und dann meldet sich wieder keiner freiwillig. Protokolle schreiben ist mühsam, aber wichtig. So wird ersichtlich, wie Entscheide zustande gekommen sind. Viele Vereine oder Geschäftsleitungen machen das vorbildlich. Nicht so offenbar der Bundesrat. Seine Protokolle sollen häufig unvollständig sein. So geht das nicht, sagen diejenigen Parlamentarier, die dem Bundesrat auf die Finger schauen müssen. Sie verlangen Transparenz. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Das Drama um zwei Schweizer Geiseln in Libyen, der Rücktritt des damaligen Nationalbankpräsidenten Hildebrand und zuletzt der Informatikskandal in Sieme. Bei all diesen Affären hat das Parlament den Bundesrat kritisiert, weil Protokolle wichtiger Bundesratssitzungen nicht vollständig waren. Ein Ärgernis, sagt SVP-Nationalrat Rudolf Joder. Er ist Präsident der Geschäftsprüfungskommission GPK des Nationalrats.
Es ist wichtig zu wissen, welche Entscheide der Bundesrat fällt. Es geht auch darum zu wissen, wie die Willensbildung entstanden ist im Bundesrat. Das können wir nur mit einer korrekten Protokollführung.
Der Bundesrat hat vor rund 2 Jahren seine Protokolle verbessert. Trotz Bedenken, die Regierung fürchtet, die Bundesräte würden sich weniger frei äußern, wenn die Diskussionen detailliert niedergeschrieben würden. GPK-Präsident Joder hält gar nichts davon.
Das sind also aus meiner Sicht ganz klare Ausreden, was in den Gemeinden der Schweiz möglich ist, ist auch für den Bundesrat möglich.
Anfang letzten Jahres wurde die Protokollpflicht gar in ein Gesetz geschrieben. Die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat aber sind unzufrieden. Der Bundesrat halte sich nicht an die neuen Vorgaben. Nun wollen sie dies mit einem neuen Parlamentsbeschluss durchsetzen.
Wir machen so lange politisch Druck, bis die Protokollführung im Bundesrat korrekt erfolgt,
sagt SVP-Nationalrat Joder. Er und seine Leute von den Geschäftsprüfungskommissionen wollen ihre Forderung im März im National- und Ständerat einbringen.
Info 3 Abend.
In Liberia haben gestern die ersten Tests mit 2 Impfstoffen gegen Ebola begonnen. Insgesamt wollen die Forscher unter amerikanischer Aufsicht rund 27.000 gesunde Frauen und Männer impfen. Insgesamt ist in den letzten Wochen die Zahl der Menschen, die sich mit dem gefährlichen Ebola-Virus angesteckt haben, zurückgegangen. Das ist sehr erfreulich, doch die sinkende Zahl der neuen Ansteckungen macht den Medizinern und Forschern trotzdem Kummer. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss weiß weshalb.
Peter Piot, der das Ebola-Virus zusammen mit Kollegen in den 1970er Jahren entdeckt hat, ist erfreut, warnt aber gleichzeitig vor verfrühtem Optimismus.
Yes, I'm very pleased that there is a decline in new infections, but concluding that it's over would be a terrible mistake.
Ja, die Infektionen gingen zurück, sagt Peter Piot. Es wäre aber ein großer Fehler zu denken, die Epidemie sei nun vorbei. Würden die Anstrengungen zur Bekämpfung nicht fortgesetzt, befürchtet er, werde uns Ebola noch lange beschäftigen, mit Einzelfällen, die an verschiedensten Orten immer wieder auftauchten. Es seien zwar gute Nachrichten, dass es weniger Ansteckungen gebe, aber es werde nun schwierig, die geplanten Tests mit den Impfstoffen durchzuführen.
It makes the evaluation of vaccines, of course, far more complicated.
Das Problem dabei ist, dass die Wirksamkeit eines Impfstoffs nur überprüft werden kann, wenn sich auch tatsächlich Menschen mit dem Virus infizieren. Auch Jeremy Farrer sieht die Tests gefährdet. Er ist Direktor des Wellcome Trusts, einer Stiftung, die bereits Millionenbeträge in die Erforschung von Impfstoffen gegen Ebola gesteckt hat.
The complications are that as the number of patients decrease, your ability to learn whether the vaccine is protecting you or not gets harder.
Mit weniger Patienten werde es immer schwieriger, die Impfstoffe zu testen und zu sagen, ob sie tatsächlich vor einer Infektion schützten, sagt der Tropenmediziner. Gibt es keine neuen Krankheitsfälle mehr, weiß man nämlich nachher nicht, ob dies nun dank dem Impfstoff so ist oder wegen all der anderen getroffenen Maßnahmen. Maßnahmen wie Patientenisolation, sichere Begräbnisse und Nachverfolgung von Kontakten.
You cannot conduct these vaccine studies outside an epidemic. If we could, we would have done. You can only do it during the epidemic and we must press on and get the trials done.
Ohne eine Epidemie funktionierten diese Tests nicht, sagt Jeremy Farrer. Sonst hätten sie diese schon lange gemacht. Man müsse jetzt einfach vorwärts machen. Das sieht auch Peter Piot so. Die Impfstofftests sollten nun einfach weitergehen, mit den Möglichkeiten, die sich böten, sagt er dazu.
In any case, the vaccine trials will continue, so that we are ready when there is the next epidemic, in case the vaccines come too late for the current outbreak in West Africa.
Peter Piot hofft, dass dann wenigstens für einen nächsten Ebola-Ausbruch ein Impfstoff bereit ist. Denn ein nächster Ebola-Ausbruch kommt bestimmt, so sind die Experten überzeugt.
Das war Info 3 News und Hintergründe zur Tagesaktualität. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.